Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Publizistin Bascha Mieker, viele Jahre Chefredakteurin der Taz und zuletzt der Frankfurter Rundschau. Frau Mieker, schönen guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich.
Wir sortieren gemeinsam, was an diesem Mittwoch so los ist. Joe Biden hat eine Wahl getroffen für seine Vizepräsidentschaftskandidatin, nämlich Kamala Harris. Über die sprechen wir gleich und darüber, wie es der deutschen Sprache geht. Der neue Duden ist raus mit 3000 neuen Worten drin. Wann hatten Sie zuletzt einen Duden so richtig in der Hand?
Stellen Sie sich vor, heute.
Echt?
Ja, aber natürlich als Vorbereitung auf die Sendung.
Und das war, aber ist das schon der aktuelle? Nee,
wahrscheinlich nein, nicht. Natürlich nicht. Nein, aber ich finde, ein Duden gehört einfach auf jeden Schreibtisch, obwohl es mir so geht wie sehr vielen Kollegen und Kolleginnen, ganz sicher, dass wir machen es in der Regel online. Aber auch da kommt der Duden als allererster Vorschlag.
Ja. Es muss nicht immer, ich sage jetzt mal keine andere Quelle, aber der Duden.de ist eine wunderbare Adresse. Ich begrüße mal alle, die uns jetzt zuhören, mit einem Zwinker-Smiley. Das Wort hat es jetzt nämlich auch reingeschafft. Schön, dass Sie dabei sind. Er hat sie an seine Seite gerufen. Joe Biden, der Mann, der für die Demokraten Präsident der Vereinigten Staaten werden will, hat seine Frau für den Vizepräsidentinnenposten nominiert. Kamala Harris, Senatorin aus Kalifornien, Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters. Sie war Staatsanwältin in San Francisco, sie war Justizministerin in Kalifornien. Bascha Mieker ist an meiner Seite von 2014 bis zum März dieses Jahres Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Frau Mieker, Applaus von Ihnen für diese Entscheidung?
Aber natürlich. Es ist eine großartige Entscheidung und ich finde, es ist auch ein wirklich starkes Symbol. Denn wir haben ja mit Kamala Harris eine Frau und eine Schwarze. Das heißt, wenn wir in diese ganzen Gender-Debatten und Diskriminierungsdebatten einsteigen, hat sie ja sozusagen zwei Merkmale der Diskriminierung. Und wenn so eine Frau tatsächlich Vizepräsidentin würde, mit der Aussicht sogar ins Präsidentenamt zu kommen, vielleicht nach der ersten Periode von Joe Biden, dann wäre das natürlich ganz großartig. Und ich glaube, das Team ist jetzt wahnsinnig gestärkt, denn man muss sich das vorstellen, alter weißer Mann, das ist Joe Biden.
Und jetzt, no doubt.
Genau. Und jetzt kommt zu dem alten weißen Mann eine jüngere schwarze Frau, eine bessere Konstellation hätte sich Biden nicht vorstellen können.
55 Jahre jung, muss man in dem Fall sagen, im Vergleich zu Joe Biden. Aber natürlich, was Sie sagen, war ja auch ein bisschen so diese Erwartung. Ne? Also eigentlich müsste es eine Frau sein, deutlich jünger als er und am besten nicht weiß. Insofern liegt aber natürlich auch viel Berechnung in dieser Auswahl. Ich weiß nicht, ob das auch ein Nachteil sein könnte.
Jein. Ich meine, sie wurde ja die ganze Zeit als Favoritin gehandelt. Sie war ja selbst Präsidentschaftskandidatin, hat aber dann relativ bald aufgegeben. Eigentlich hat sie ja davon geträumt, dass Biden ihr Running Mate würde. Ja. Und jetzt ist es genau umgekehrt gekommen. Das zeigt aber auch, dass die Demokraten in der Lage sind, solche Sachen vernünftig zu handeln. Sie hat ja zum Beispiel Joe Biden auch in einem TV-Duell relativ hart angegangen, auch mit so indirekten Rassismusvorwürfen. Auch das scheint ja offenbar ausgeräumt zu sein zwischen den beiden. Und dass es berechenbar ist, naja, mein Gott, es geht um Politik. Wenn man da nicht strategisch und taktisch denkt, hat man schon verloren.
Hören wir mal ein paar Reaktionen. Ich fange mit der schlimmsten an, dann haben wir es hinter uns. Donald Trump über
Kamala
Harris. Hören Sie.
She was the meanest, the most horrible, most disrespectful of anybody in the U.S. Senate. She's also known being just about the most liberal person in the U.S. Senate.
Also liederlich, die gemeinste, die schrecklichste, die respektloseste Senatorin im gesamten Senat, sagt Donald Trump. Und außerdem wirft er ihr dann vor, dass sie als eine der liberalsten Stimmen im Senat
Und das
gilt.
Heißt bei Trump links. Radikal links.
Genau, und generell im amerikanischen Diskurs. Liberal ist da nicht positiv besetzt, aus einer konservativen Perspektive. Jetzt fällt mir zufällig an dieser Stelle ein, Hate Speech ist übrigens auch ein neues Wort im Duden.
Ja, und das passt auch. Ich meine, liederlich, das vereint sozusagen Diskriminierung auf mehreren Ebenen, aber vor allen Dingen ist es natürlich eine sexistische Diskriminierung, weil liederlich ist sozusagen ein Lieblingswort gegenüber Frauen, die einfach schlampig sind, die nichts auf die Reihe kriegen, die natürlich auch dieses sexualisierte haben. Und mit all diesen Begriffen gemein und furchtbar tut Trump ihr eigentlich einen Gefallen, weil alle Frauen müssten jetzt Frau Harris wählen.
Ja, werden wir mal sehen. Schauen wir nochmal auf ein, zwei seriösere Bewertungen zu dieser Entscheidung. Der US-Politikjournalist Ben Christopher hat sich länger geäußert. Wir haben mal einen kleinen Auszug über das, was er als Schwäche der Vizepräsidentschaftskandidatin Harris ansieht.
Ihre Schwäche ist, dass sie zu vorsichtig agiert, sich nicht festlegen will. Das wirft ihr insbesondere die Linke immer wieder vor. Sie selbst beschreibt das als pragmatisch. Sie sei eben nicht ideologisch.
Tja, jetzt ist natürlich die Frage, ist das eine Schwäche oder eigentlich eher eine Stärke, pragmatisch ranzugehen?
Also ich glaube, es wird ihr im Wahlkampf ganz sicher nützen und auch dem Team mit Biden dann nützen. Ich selbst finde es auch ein bisschen bedauerlich, wenn man einen Politikerinnen hat, die man nicht genau verorten kann, deren Haltung so ein bisschen unklar ist.
Zumal das ja auch ein Vorwurf gegen Joe Biden ist, dass er so dieser Everybody's Darling-Typ ist, der eigentlich, er möchte eigentlich gemocht werden und passt im Zweifel auch, das ist ja immer der Vorwurf gegen ihn auch, seine Position an.
Ganz genau, man weiß nicht genau, was kriegt man dann eigentlich, wenn man jemanden wählt, wenn er oder sie sich nicht deutlich hinstellt und eine bestimmte Haltung zeigt. Und das hat sie ja getan, zum Beispiel als Kamala Harris ist Todesstrafengegnerin. Trotzdem hat sie, als sie Justizministerin wurde, gesagt, selbstverständlich würde sie im Zweifelsfall auch die Todesstrafe exekutieren. Also das zeigt genau das, was Sie eben angesprochen haben, dass sie durchaus variabel ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Allerdings unterscheidet sie sich da auch nicht von unendlich vielen anderen Politikerinnen. Hm. Und von einer schwarzen Frau zu erwarten, dass sie natürlich gleich alle Erwartungen erfüllen soll. Sie erfüllt, glaube ich, schon relativ viele. Das ist zum Beispiel auch wieder typisch.
Stichwort Erwartung, Stichwort schwarze Frau. Es gibt da in diesem Großthema, das ja nach wie vor schwelt in den USA, die Frage der Diskriminierung, der Ungleichheit eben auch zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Da gibt es recht kritische Worte des schwarzen Politikprofessors James Taylor. Den hören wir jetzt mal.
Sie ist zuerst eine Demokratin. Ihre Herkunft steht an zweiter Stelle. Wenn es um die tatsächliche Politik geht, hat sie bislang nicht gezeigt, dass sie Politik für Schwarze macht.
Der Politikwissenschaftler, aus seinem Munde ist das kritisch gemeint. Jetzt könnte man aber auch an dieser Stelle wieder sagen, und das war ja auch immer so ein bisschen der Obama-Stil, zu sagen, ich bin der erste schwarze Präsident, aber das heißt nicht, dass ich jetzt Politik in erster Linie erst für Schwarze mache. Es ist natürlich für Menschen und Positionen, die sie erreichen wollen, in der Kragenweite für das gesamte amerikanische Volk, wahrscheinlich ja auch der richtige Ansatz.
Also erstmal ist sie als schwarze Frau ein Symbol. Und wie sie das dann in Politik umsetzt, ist eine ganz andere Frage. Und da haben Sie natürlich völlig recht. Ein Präsident, eine Präsidentin würde einen Fehler machen und ich finde auch den falschen Weg gehen, zu sagen, ich bin jetzt eine Präsidentin der Minderheiten. Selbstverständlich nicht. Außerdem bezweifle ich auch ein bisschen die Einschätzung des Experten, der eben zitiert worden ist. Denn Kamala Harris bezieht sich ja sehr stark auf ihre Mutter und sagt, ihre Mutter hätte sie am meisten geprägt. Ihre Mutter war Inderin und in der Bürgerrechtsbewegung. Und dass eine Bürgerrechtsbewegung nicht sozusagen auch dieses Rassismusmoment in den USA mitdenkt, das kann ich mir, ohne dass ich es genau sagen kann, aber ich kann es mir nicht so recht vorstellen. Also hoffen wir mal, dass durch die Position, die Kamala Harris dann hoffentlich einnehmen wird, unsere, zumindest meine Glückwünsche von dieser Seite hat sie, dass sie eben auch durch die Erfahrung, die jetzt durch die Demonstrationen für Black Lives Matters gemacht hat, dass sie da auch zu einer klareren Haltung findet.
Wir werden sie auf jeden Fall besser kennenlernen in den nächsten Wochen und Monaten, das steht fest. Kamala Harris geht an der Seite von Joe Biden ins amerikanische Präsidentschaftsrennen. Basha Mika ist heute mein Gast für den Blick auf die Themen dieses Tages und dazu zählt ein Geburtstag, ein runder Geburtstag, der 70. Geburtstag einer Frau, die wie kaum eine andere den deutschen Film geprägt hat und prägt, Iris Berben.
Die in Hamburg aufgewachsene Tochter eines Gastronomen-Ehepaars hat mit Ehrgeiz, Können und Durchhaltevermögen eine in Deutschland fast beispiellose Karriere gemacht. Aber sie hat nie abgehoben.
Ich bin privilegiert, so wie ich leben kann und wie ich arbeiten kann. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Nein, das hat sie sich hart erarbeitet. Als Kind und Jugendliche rebellisch, Schulabbrecherin, Abenteurerin, hat Iris Berben später ihre Rollen durchweg mit Bedacht gewählt. Bekannt geworden ist sie 1978 als Ulknudel in der TV-Serie Zwei himmlische Töchter, endgültig berühmt Mitte der 80er als Partnerin von Dieter Krebs in der Comedy-Reihe SketchUp. Und dann hat Iris Berben immer auch mit schwierigen Charakterrollen schauspielerische Wandlungsfähigkeit bewiesen. Im Fernsehen etwa als Kommissarin Rosa Roth, als Konsulin in Buddenbrooks, als Patriarchin in Krupp, eine deutsche Familie. In Kinohits wie Bin ich schön? Oder der Vorname. Sie hat sich nie reinreden, auch nie allein von kommerziellen Erwägungen leiten lassen. Aber sie war stets offen für Rat und Hilfe erfahrener Partnerinnen und Partner.
Ich habe das Glück gehabt, sehr lange ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Ich weiß aber auch, dass ich umgeben war von Menschen, die schon auch geleitet und gelenkt haben.
So die Regisseure Rudolf Thomé, Michael Verhoeven, Heinrich Brelleur, Schauspielkolleginnen wie Hannelore Elsner, Christiane Hörbiger, Ulrich Mühe. Iris Berben hat zugehört, aufgepasst, gelernt. Auch von 2010 bis 2019, zunächst zusammen mit ihrem Kollegen Bruno Ganz, dann allein als Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Mehr als 5 Jahrzehnte Sonnenschein.
Da gab es natürlich auch Hängepartien. Und das ist auch gut, dass es die gab. Das ist ja auch ein Teil des Zweifels, den man braucht und den dieser Beruf sowieso beinhaltet.
Iris Berben, die heute 70 wird. Das Geburtstagsständchen gerade kam von Peter Klaus. Frau Mieke. Die Zeitung, der Sie 11 Jahre als Chefredakteurin dienten, die Taz, die Tageszeitung, die schreibt heute, seit 40 Jahren muss Iris Berben über ihr Alter reden. Langsam sollte Schluss damit sein. Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin, oder?
Schwierig. Also erstmal einen herzlichen Glückwunsch an Iris Berben. Sie hat ja zu Recht, wie man auch an dem Beitrag hörte, sehr viele Fans. Ich gehöre nicht unbedingt dazu, aber ich respektiere schon, dass sie sehr viel geschafft hat, nicht nur beruflich, sondern sie hat sich ja auch gesellschaftlich engagiert. Sie tritt gegen Rassismus auf, gegen Antisemitismus. Das finde ich alles großartig.
Darf ich kurz nachfragen? Sie sind ein nicht so großer Fan, sagten Sie gerade jetzt mit Blick wirklich auf die Schauspielerin und auf das, was Sie da sehen, oder auch auf die öffentliche Person?
Die öffentliche Rolle, die sie spielt, ohne dass ich ständig alle bunten Blätter lese und jedes ihrer Zitate nachbeten könnte. Denn dort findet man sie ja in der Regel.
Und was ist da für Sie kritikwürdig?
Ich traue ihr nicht so ganz über den Weg, weil Sie eben die Altersfrage ansprachen, genau was ihren Umgang mit dem Alter angeht. Denn einerseits beschwert sie sich völlig zu Recht, dass sie, ich glaube, sie sagte einmal, schon seitdem sie 30 ist, immer wieder gefragt wird, wie geht es Ihnen denn mit dem Älterwerden? Und das ist natürlich eine dermaßen Frechheit, denn das passiert tatsächlich nur Frauen nach dem Motto, Männer werden älter, Frauen werden alt gemacht, gelten Falten bei Männern als sexy, bei Frauen irgendwie als unattraktiv. Und damit haben natürlich alle Schauspielerinnen und alle, die sich als Frauen öffentlich präsentieren, zu tun. Und sich dagegen zu wehren, ist großartig. Und sie hat auch mal gesagt, warum sollte ich mich jünger machen? Ich bin so, ich sehe so alt aus, wie ich bin. Und das ist genau der Punkt, den ich so ein bisschen bezweifelt, denn sie tritt dann schon durchaus häufiger in einer Form auf, wo sie erotisch und sexy ist, was ich toll finde, egal in welchem Alter. Aber es ist trotzdem, finde ich, das Bemühen spürbar, sich damit auch jünger zu machen. Und das hat sie nicht nötig. Und das ist mein Misstrauen.
Okay, aber gleichzeitig kann man ja auch sagen, und das kann man eigentlich fast geschlechterunabhängig sagen, dass es sicherlich unterschiedliche Bedürfnisse bei Menschen gibt. Menschen, denen das zum Beispiel wichtiger ist. Ja? Also das Äußere oder auch wie sie sich anziehen, anderen, denen das weniger wichtig ist. Also das heißt, die wahre Emanzipation, auch gerade für Frauen, wäre doch auch an der Stelle ihres Berben, wenn ihnen das wichtig ist und wenn sie das so stark ausmacht, dann leben sie das doch auch. Weil bei ihnen klingt das so ein bisschen so, als würde sie sich da beugen, den Wünschen von anderen, aber vielleicht ist es ja ihr innerer eigener Wunsch.
Vielleicht, wir können ja nicht in ihren Kopf und in ihr Herz schauen, deswegen haben Sie möglicherweise recht. Aber ich habe eben eher den Eindruck, sie beugt sich da bestimmten Erwartungen. Und ich finde, sie könnte stolz genug auf ihre Lebensleistung sein, um darauf auch ein Stück zu verzichten. Und dann wäre sie für mich auch stärker ein Role Model. Mhm. Das ist sie ja für viele.
Das ist sie. Sie hat sich auch gleichzeitig, obwohl sie das ist oder vielleicht deswegen, ich weiß es gar nicht genau, kritisch geäußert, als so die MeToo-Bewegung so stark aufkam, hat da gesagt, sie wolle sich einfach nicht in diese Opferrolle begeben, die sie da so wahrnimmt in der Debatte von vielen, die das so vorgebracht haben und auch diese Debatte vorangebracht haben. Iris Berben hat auch immer gesagt, sie findet es grundsätzlich gut, dass es stattfindet, aber sie will eben diese Festlegung nicht.
Ja, sich gegen eine Opferrolle zu wehren, finde ich, ist absolut notwendig. Und das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder im Zusammenhang der MeToo-Debatte aufgetaucht ist, dass sich viele Frauen dadurch eigentlich klein machen. Da ist auch durchaus etwas dran. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, und ich finde, das sollte Iris Berben eigentlich auch wissen, es gibt eine Form von struktureller, also gesellschaftlicher Diskriminierung, wo eine einzelne Frau auch total gefangen ist, zum Beispiel in so einer klassischen MeToo-Situation sich entsprechend zu wehren. Und mir gefällt das auch nicht. Und ich würde von mir behaupten, mir würden bestimmte Situationen, die von Frauen geschildert wurden, nicht passieren, weil ich mich sehr viel schneller und sehr viel stärker wehren würde. Aber kann man das, wenn die ganze Gesellschaft sozusagen ein Umfeld bildet, wo so ein alter Kerl junge Frauen ganz selbstverständlich angrapschen kann und dass niemand etwas dabei findet? Wie stark muss dann so eine Frau sein, um sich zu wehren? Und ich finde, das sollte Iris Berben an diesem Punkt mitbedacht haben.
Iris Berben, die heute 70 Jahre alt, jung wird. Danke an Bascha Mieger bis hierhin. Heute ist der Tag, an dem der neue Duden erscheint. 4 Jahre lang hat die Duden-Redaktion nachgedacht, was muss da rein, was kann raus. Neu drin zum Beispiel Worte wie Alltagsrassismus, bienenfreundlich. Und dann ein Wort, da musste ich bei den Kollegen, Kolleginnen gerade der Nachrichten nachfragen, wie man das eigentlich ausspricht. Chiasamen, kennen Sie die, Frau Mieker?
Na klar.
Ja, gut, ich kannte sie irgendwie noch nicht.
Bioladen?
Ja, da bin ich, aber die sind mir noch nicht begegnet. Also im Brot und so weiter, ne, kriegt man die auch zum Beispiel. Ne? Friday for Future auch zum Beispiel drin. Gab es da irgendein Wort, über das Sie sich besonders gefreut haben oder vielleicht auch geärgert?
Also, Sie haben ja vorhin Zwinker-Smiley erwähnt. Das finde ich echt ein bisschen albern. Und Gänsehaut-Moment. Also, ich finde, dieses Wort hätte man streichen sollen aus dem Duden, wenn es vorher drin gewesen wäre.
Aber es ist immer so, das firmierte ja, ich glaube, das kam durch diese Castingshows auf. Da sagten dann aber viele ein Gänsehaut-Feeling. Also, das ist dann vielleicht schon sogar eine.
Noch schlimmer.
Eine Weiterentwicklung, die es erträglicher macht. Es gibt eine Menge Anglizismen da drin. Hate Speech haben wir auch schon genannt, Influencer, wie gesagt, Fridays for Future. Da gibt es so ein bisschen Kritik auch der Wächter der deutschen Sprache, die sagen, muss das denn sein? Aber es muss wahrscheinlich sein. Oder so sagt das die Duden-Redaktion zumindest, sagt, naja, die Sprache entwickelt sich halt so.
Natürlich, Sprache ist etwas ganz Lebendiges und sie entwickelt sich mit der Gesellschaft und sozusagen dann in Dudenrecht gegossen, wird es dann erst meistens ein ganzes Stück später. Also eigentlich hinkt sozusagen die Festlegung der Sprache durch solche Institutionen wie den Duden der gesellschaftlichen Entwicklung weit hinterher. Nehmen wir nur mal geschlechtergerechte Sprache. Mhm. Also die Debatte darüber wird spätestens seit der zweiten Frauenbewegung Ende der 60er Jahre geführt. Und wann hat der Duden ein, wie ich finde, sehr löbliches, kleines Büchlein rausgegeben und sich Gedanken gemacht über gendergerechte Sprache vor 2 Jahren.
Mhm. Also, genau, und diese Gedanken sind jetzt auch eingeflossen. In dieser Ausgabe gibt es erstmals, ich glaube, es ist dann reduziert in dem Fall auf 3 Seiten, eine Art Handreichung. Wie geht man um mit dieser Frage gendergerechte Sprache? Übrigens, das Gendersternchen hat das auch als Wort reingeschafft. Wir haben heute Morgen mit der Leiterin der Duden-Redaktion gesprochen, mit Katrin Kunkel-Rasum, und die hat uns erklärt, warum sie diese 3 Seiten da hineingefügt haben.
Wir sehen es auch hier als unsere Aufgabe an, natürlich tatsächlich Rat zu erteilen im guten Sinne, indem wir sagen oder zeigen, diese Möglichkeiten werden im Deutschen aktuell genutzt, um geschlechtergerecht zu formulieren. Und beim Sternchen sagen wir eben zum Beispiel, dass nach unserer Wahrnehmung das Zeichen ist, dass sich doch eben am stärksten im Augenblick durchsetzt.
Das sagt die Duden-Redaktion. Der Verein Deutsche Sprache sagt heute in der Kritik, der Duden lehne sich damit zu weit weit aus dem Fenster. Ich denke, Sie stimmen nicht damit überein.
Nein, das ist doch kompletter Quatsch. Ich meine, unsere Sprache ist nach wie vor patriarchal. Wir leben aber nicht mehr im Patriarchat, wenn auch immer noch leider in einer männerdominierten Gesellschaft. Und selbstverständlich bestimmt die Sprache unser Bewusstsein und über das Bewusstsein fließt sie ein in gesellschaftliches und politisches Handeln. Und deswegen muss sich auch die Sprache ändern und zu überlegen, wie macht man das denn? Ich meine, es ist doch irrsinnig. Wir haben Berufe wie die Pflegeberufe. Weit über 90% sind Frauen. Und wie heißt es zum Beispiel in Meldungen der Deutschen Presseagentur? Die Pfleger fordern so und so viel mehr Lohn und Gehalt. Das ist doch albern. Also Männer werden immer als das Allgemeine und das Absolute gesetzt und Frauen sollen sich dann mitgemeint führen. Als ich aber mal vor einiger Zeit eine Diskussion mit einem Duden-Mitarbeiter geführt habe, eben genau über geschlechtergerechte Sprache und sagte, warum nehmen wir dann nicht einfach alles weiblich als Form und dann sollen sich Männer mitgemeint führen? Da hätten Sie ihn mal sehen sollen. Er ist ziemlich blass geworden und dann wurde er ziemlich wütend, weil er meinte, das ginge doch nicht. Wie soll er sich als Mann dann mitgemeint fühlen? Ja, aber verdammt nochmal, ich als Frau muss mich ständig durch die männliche Form mitgemeint fühlen.
Frau Mieke, wir können das ja mal probieren. Wir haben noch so ungefähr 25 Minuten Sendezeit. ich werde mich mal darum bemühen, dass ich jetzt einfach konsequent die weibliche Form benutze.
Mal sehen. Ich glaube, Ihre Zuhörerinnen wären etwas irritiert.
Eine Zahl sorgt für Aufsehen und Besorgnis heute: die Zahl der Corona-Neuinfektionen. 1226 gab es innerhalb eines Tages. Das ist der höchste Wert seit Mai. Und deshalb zeigt sich auch Gesundheitsminister Spahn besorgt.
Weil es vor allem viele Ausbrüche im ganzen Land sind. Wir haben ja bisher auch Stichwort Tönnies, Stichwort Gottesdienste zum Beispiel, immer Ereignisse gehabt, die mit vielen Infektionen verbunden waren, wo das klar zuzuordnen war. Und hier sehen wir, dass durch Reiserückkehr, aber eben auch durch Partys aller Art, durch Familienfeiern an ganz vielen Stellen im Land, wir eben in fast allen Regionen des Landes kleinere und größere Ausbrüche haben. Und das kann natürlich, wenn wir jetzt nicht alle miteinander aufpassen, eine Dynamik entfalten.
Jens Spahn sagt, dass der Gesundheitsminister im Deutschlandfunk heute Morgen, hier an meiner Seite weiterhin die Journalistin Bascha Mieker. Was tun, wenn man Jens Spahns Aussage ernst nimmt? Müsste das ja bedeuten, weniger reisen, auch vielleicht wieder auf Familienfeiern verzichten, zumindest auf große, ein bisschen mehr leben wie im März und April?
Auf jeden Fall vorsichtiger sein. Also ich weiß nicht, ob wir wirklich zu den harten Zeiten im April zurückkehren müssen. Aber vieles, was Spahn beschrieben hat, ist ja auf Leichtsinn zurückzuführen. Also dass eben das, was eigentlich im Moment selbstverständlich sein wollte, obwohl es unendlich lästig ist, also Maske tragen, Abstand halten, sich in größeren Gruppen möglichst nur im Freien treffen und so weiter, dass das offenbar überhaupt nicht mehr beachtet wird, dass viele Leute denken, eigentlich ist es vorbei mit Corona, wobei ja schon seit Beginn immer von einer zweiten Welle gewarnt worden ist. Und das Bedürfnis der Deutschen, im Urlaub zu verreisen, und auch an Hotspots von Corona-Infektionen, das trägt natürlich auch dazu bei. Und das ist ehrlich gesagt auch ziemlich dumm.
Wir haben gerade gehört, unsere Redakteurin hat es gerade uns nochmal gesagt, hier auf die Kopfhörer, dass jede vierte Neuinfektion in Nordrhein-Westfalen offenbar auf Reiserückkehrer zurückzuführen ist. Also da hat man eine große Quelle. Da weiß man im Prinzip, was da passiert.
Ja, und man weiß zum Beispiel, dass die Leute sich dann an den Stränden stapeln, dass sie in Ecken fahren. Mallorca, Ballermann geht ja jetzt nicht mehr, aber auch da sind ja Leute hingefahren und haben sich da zu Hunderten, fast zu Tausenden irgendwie gedrängelt. Also warum, bitteschön, muss das sein? Man muss sich einfach mal die Todeszahlen in anderen Ländern angucken und vielleicht bringt das manche Menschen ein bisschen zur Vernunft.
Bascha Mieker im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind gleich verbunden mit unserem Korrespondenten, der Heiko Maas, gerade in Beirut begleitet, der Außenminister, der dort vor etwa 2 Stunden gelandet ist. Vor 8 Tagen ist es passiert, diese massive Explosion im Hafen von Beirut. Wir alle haben die verheerenden Bilder einer zerstörten Stadt gesehen, aus der Ferne auf den Bildschirm. Der deutsche Außenminister ist heute Vormittag nach Beirut geflogen, um sich direkt ein Bild zu machen, auch natürlich um Gespräche zu führen. Und mit ihm mitgereist ist unser Korrespondent Klaus Remme, der Bascha Mika und mir jetzt zugeschaltet ist. Klaus Remme, Sie haben gerade nach der Ankunft, wenn ich richtig informiert bin, zuallererst den Hafen besucht mit Heiko Maas. Welches Bild hat sich da Ihnen gezeigt?
Na, es ist so, wie Heiko Maas es dann auch, nachdem er die Bilder selbst gesehen hat, gesagt hat. Er hat gesagt, es ist etwas ganz anderes, es mit eigenen Augen zu sehen als im Fernsehen. Und ich kann das eigentlich nur bestätigen. Ich habe Bilder dieser Verwüstung eigentlich nur von 2001 und dem 11. September in Erinnerung, muss ich sagen. Wir sind dann vom Flughafen aus relativ schnell in den Hafen gefahren und es sind wenige Kilometer. Das Ganze kündigt sich an durch Hochhäuser, in denen die Fenster fehlen, schnell dann zerbeulte Autos oder aber Autos ohne Fenster. Und wenn man dann die Kolonne als Kolonne in diese Trümmerlandschaft einfährt, in der diese Stahlgerippe, was wir inzwischen alle kennen, diese Lagerhalle sieht, die von Baggern umringt in einer total staubigen Landschaft, in der es stark riecht und in der versucht wird, immer noch aufzuräumen, möglicherweise auch nach Resten oder man muss es so sagen, nach Resten von Opfern zu suchen.
Herr Remme, so wie das klingt, es gab ja eine Geberkonferenz, die am Wochenende 253 Millionen für den Libanon bereitgestellt hat. 20 Millionen davon kommen hier aus Deutschland. Bei dem, was Sie schildern, das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Das wird sicher so sein. Der erste Schritt, so noch am Flughafen, war die symbolische Übergabe eines Schecks in Höhe von 1 Million Euro an das libanesische Rote Kreuz. Das ist Teil der ersten 20 Millionen, die Deutschland als Soforthilfe zugesagt hat. Deutschland als Teil der internationalen Geber, die sich ja per Konferenz auf 250, wie Sie sagen, gut 250 Millionen verpflichtet haben. Nein, das wird nicht reichen. Das ist eine Soforthilfe, die schnell ans richtige Ziel kommen muss. Heiko Maas sagte, wir wissen um die dunklen und tiefen Kanäle der Korruption im Land. Und deswegen müssen wir sicherstellen, dass das Geld richtig ankommt und zwar schnell.
Ja, das ist ein interessanter und wichtiger Punkt. Der Regierungschef, die gesamte Regierung, aber eben auch der Regierungschef ist ja zurückgetreten, unter anderem auch mit der Begründung, man kriege die Korruption im Land nicht in den Griff. Wenn das der Regierungschef bereits sagt, dann frage ich mich, Klaus Remme, wenn Heiko Maas da im Prinzip 20 Millionen Euro im Gepäck hat, weiß man denn, wem man die eigentlich mitbringt?
Ich habe das Ende der Frage jetzt nicht richtig verstanden, aber es geht sicherlich um die politischen Gespräche des Ministers im Verlaufe dieses Besuchs. Und es fällt auf, dass nicht ein einziger Termin mit Regierungsmitgliedern vorgesehen ist. Was soll er auch reden mit einer Regierung, der hier misstraut wird, die Neuwahlen angekündigt hat, die bereits zurückgetreten ist, geschäftsführend im Amt ist? Heiko Maas wird am Nachmittag mit dem Präsidenten reden. Und er wird sich ein Bild machen über diesen politischen Prozess, der im Gange ist. Das ist ein zweiter Aspekt neben der Soforthilfe des Besuchs und einen dritten will ich nennen, weil es einfach ein höchst persönlicher Eindruck ist. Wir stehen hier im Moment in einer Wagenkolonne vor der deutschen Botschaft. 18. bis 24. Stock, das sind die Geschäftsräume und ich sehe aus einzelnen Stockwerken praktisch Fenster hängen, nur noch sehr lose an einem einzigen Befestigungspunkt. Das Gebäude wird auf Statik überprüft. Und vor diesem Gebäude am Parkplatz haben sich alle Botschaftsmitarbeiter versammelt, zum ersten Mal seit der Detonation. Etwa 120, 130 Mitarbeiter. Ich sehe gerade, das Gespräch des Außenministers mit den Botschaftsmitarbeitern geht zu Ende. Das war ihm wichtig, denn wir wissen, es gibt unter den Botschaftsmitarbeitern Verletzte und es hat auch eine Botschaftsmitarbeiterin, eine deutsche Mitarbeiterin in der Botschaft das Leben gekostet.
Ja, Frau Mika?
Herr Remme, noch eine Frage, weil Sie die Hilfsgüter ansprachen. Die Krankenhäuser funktionieren nicht. Es gibt keine vernünftigen Arzneimittel. Haben Sie denn den Eindruck, dass es wenigstens Hilfsorganisationen gibt, denen man dann sozusagen zutrauen könnte, dass das Geld und die Güter dann an die richtigen Stellen kommen?
Ja, ich habe den Eindruck. Ich habe das libanesische Rote Kreuz genannt. Es gibt Organisationen der Vereinten Nationen. Und ich will auch nicht verhehlen, das haben wir hier praktisch an jeder Ecke gesehen, eine enorme Hilfsbereitschaft. Als wir eben an diese Trümmerlandschaft kamen, hat sich Heiko Maas schnell mit vielen Freiwilligen unterhalten, die dort arbeiten. Keine Profis in Sachen Bergung, die waren auch da, Baufachleute des THW zum Beispiel, aber Freiwillige, der eine war Anwalt, die andere eine Studentin, die sich dahingestellt haben, und es ist ein enormes Maß an Engagement zu beobachten. Aber ob das reicht und ob der politische Druck reicht, hier Strukturen zu zerschlagen in den nächsten Wochen und Monaten, die dann einen Wiederaufbau, auch einen politischen Wiederaufbau, einen gesellschaftlichen Wiederaufbau ermöglichen, ich glaube, diese Frage ist offen.
Klaus Remme, live aus Beirut unter erschwerten Bedingungen, konnte uns nur bedingt hören, aber vielen Dank für diese wirklich eindrücklichen Schilderungen aus dieser Stadt, die so schwer getroffen ist. Und viel weitere interessante Eindrücke wünschen wir Ihnen nach Beirut auf dieser Reise gemeinsam mit dem Außenminister. Bascha Mika ist mein Gast, war mein Gast in dieser Radiostunde in 30 Minuten Podcast, falls Sie uns so hören sollten. Langjährige Chefredakteurin der Taz und auch der Frankfurter Rundschau. Frau Mika, was steht bei Ihnen heute noch an?
Ich treffe gleich den Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik.
Der hier auch schon zu Gast war, ja.
Mhm. Und freue mich auf ein Gespräch mit ihm, weil die Antisemitismus-Debatte tobt, und darüber werden wir uns austauschen.
Dann viel Vergnügen dabei. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen.